Deutschlandfunk. Hintergrund.
Enteignung und Besitz. Die Bodenreform Ost und ihre Folgen. Eine Sendung von Silke Hasselmann.
Mit dem Mauerfall vor 30 Jahren keimt bei vielen Westdeutschen erste Hoffnung auf, Besitz zurückzuerhalten. Konkret Grund und Boden, Güter oder Herrenhäuser auf dem Gebiet der DDR. Denn ihre Familien hatten diese nach 1945 durch die Bodenreform in der damaligen sowjetischen Besatzungszone entschädigungslos verloren. Nach der Wiedervereinigung, ein Jahr später, wird klar, höchstens Zurückkaufen ist möglich von der Treuhandanstalt zur Privatisierung von DDR-Volksvermögen. Viele Alteigentümer oder deren Erben hadern mit der Rechtsprechung. Doch die meisten investieren noch einmal in ihre einstigen Güter in Ostdeutschland und packen selbst an. Viele schlagen dort Wurzeln und bleiben. Dietmar Brauer zum Beispiel zog von Schleswig-Holstein nach Mecklenburg auf die Insel Pöhl.
Wir befinden uns im jetzt Sitzungsraum im alten Wohnhaus. Das Haus ist 1850 von meinem Ururgroßvater gebaut worden, als er den Hof aus dem Dorf Meichow aussiedelte, um sich zu vergrößern. Und hier oben waren Schlafräume. Und als wir hier 1991 eingezogen sind, meine Frau und ich, haben wir ja sukzessive das Haus renoviert.
Dass die Brauers im mecklenburgischen Kleindorf Malchow leben und von hier aus über 200 Menschen gut bezahlte Arbeit geben, das ist weniger selbstverständlich, als man heute vielleicht glaubt. Denn der angestammte Familiensitz samt Ackerflächen ging nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge der Bodenreform verloren. Er lag in der sowjetisch besetzten Zone. Ohne jede Entschädigung wurde damals auch jener Mann enteignet, mit dessen Konterfei die kleine Foto-Ahnengalerie an der Wand des Konferenzraumes beginnt.
Also rechts ist mein Urgroßvater, der das Unternehmen 1897 mit der Hofübernahme begonnen hat, also mit Pflanzenzüchtung angefangen hat. Zunächst Sortenprüfungen, aber dann sehr schnell auch Selektionen durchgeführt hat und eben die damals hieß es Saatzuchtwirtschaft Hans Lemke aufgebaut hat. Bis 1945 wurde er enteignet, weil eben über 100 Hektar.
100 Hektar, eine entscheidende Marke für die demokratische Bodenreform, die die sowjetische Militäradministration in Deutschland, kurz SMAD, kurz nach Kriegsende 1945 für ihre Besatzungszone befiehlt. Selbst wer nicht als Kriegsverbrecher oder als Aktivist des Nationalsozialismus galt, sollte entschädigungslos enteignet werden, sobald er mehr als 100 Hektar Land besaß. Denn dann galt man als Großgrundbesitzer. So sehen es auch die Verordnungen vor, die die Landes- und Provinzialverwaltungen am 4. September 1945 erlassen. 7.160 Gutsbesitzer östlich der Elbe waren davon betroffen, und zwar gerade auch im damaligen Land Mecklenburg, sagt Clemens Vogelsberg. Der Berliner Rechtsanwalt arbeitete ab 1991 viele Jahre für das Amt zur Regelung offener Vermögensfragen in Mecklenburg-Vorpommern und kümmerte sich vor allem um die Rückübertragung landwirtschaftlicher Flächen und Betriebe.
Nachdem Mecklenburg-Vorpommern ja ein sehr landwirtschaftlich geprägtes Land ist, betrafen natürlich eine Vielzahl der Fälle von Rückübertragungsanträgen landwirtschaftliche Unternehmen, also die großen Güter. Die sind ja durch die sogenannte demokratische Bodenreform enteignet worden zwischen 1945 und 1949. Und da gab es ja im Wiedervereinigungsrecht eine Besonderheit, die nämlich gesagt hat, dass Vermögensverluste, die in dieser Zeit stattgefunden haben, dass die nicht rückabzuwickeln sind. Hintergrund war, dass gesagt wurde, die Wiedervereinigung wäre gefährdet gewesen, wenn die Sowjets nicht die Zusage der Bundesregierung bekommen hätten, dass man nicht auf einmal anfängt, ihre Bodenreform unter heutigen Gesichtspunkten als rechtswidrig zu brandmarken.
Ein Drittel der herrenlos gewordenen landwirtschaftlichen Nutzfläche wurde sofort verstaatlicht. Vor allem aus Domänen und privaten Gütern wurden volkseigene Güter, kurz VEG, sowie die Pflanzenzucht Malchow. Ein weiteres Drittel ging als kleine Parzellen vor allem an Kleinbauern, Landarbeiter und Vertriebene. Ab 1952 drängte die DDR auf Kollektivierung. Wer sein Land nicht bis Anfang der 60er Jahre in eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, kurz LPG, eingebracht hatte, wurde enteignet. Wem so etwas geschah, der hatte nach der Wiedervereinigung ein Recht auf Rückübertragung. So wollte es das Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen, das die DDR-Volkskammer 1990 knapp zwei Wochen vor dem DDR-Beitritt zur Bundesrepublik verabschiedet hatte. Laut Einigungsvertrag blieb es als sogenanntes fortgeltendes Recht der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik in der gesamten Bundesrepublik in Kraft. Es sollte teilungsbedingtes Unrecht wiedergutmachen, doch die Bodenreform war ausdrücklich davon ausgenommen, so Clemens Vogelsberg.
Da gab es sehr viele Rückübertragungsverfahren, sehr viele Prozesse bis zum Bundesverwaltungsgericht und auch mehrere Verfassungsbeschwerden, mit denen sich die Betroffenen sehr beklagt haben darüber, dass es natürlich ungerecht sei, dass sie etwas nicht zurückbekommen, während Bürger, die ihr Vermögen zu DDR-Zeiten verloren haben, etwas zurückbekommen haben.
Sämtliche Gerichte erklärten das Vermögensgesetz für rechtmäßig. Sie folgten den Vertretern des beklagten Staates spätestens dann, wenn diese politisch mit der vermeintlich entscheidenden Rolle Moskaus im Vereinigungsprozess argumentierten. Die Begründung der Richter:
Die Wiedervereinigung war eine so einmalige Gelegenheit, dass der Gesetzgeber da einen weiten Gestaltungsspielraum hatte. Also das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, der Gesetzgeber hätte überhaupt keine Rückübertragungsregelungen schaffen müssen. Und er konnte sie dementsprechend auch so schaffen, wie er sie geschaffen hat. Und interessanterweise hat das Bundesverfassungsgericht ja dann auch gesagt, es kommt gar nicht darauf an, ob die Bundesregierung damals zu Recht davon ausgegangen ist, dass die Sowjets das zu einer Bedingung machen. Es käme lediglich darauf an, dass die Bundesregierung es gedacht hat, dass es darauf ankommt und die Wiedervereinigung dadurch nicht gefährden wollte. Noch heute gibt es Stimmen, die besagen, dass das nicht die einzig richtige rechtliche Sichtweise gewesen sein muss, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Auch den Pflanzenzüchter Hans Lemke aus Malchow traf die Enteignung per Bodenreform im Herbst 1945. Eine Geschichte mit höchst ungewöhnlicher Wendung, sagt sein Urenkel Dietmar Brauer.
Musste den Hof verlassen, also wie alle anderen größeren Landwirte auch, und hatte sich in Wismar versteckt auf einem Speicher, der auch zur Firma gehörte. Die Besonderheit war, dass er nach nur wenigen Wochen gebeten wurde, zurückzukehren, um seine Arbeit dann als Angestellter, Saatzucht- und Betriebsleiter fortzusetzen. Heute würde man Geschäftsführer sagen. Der Zufall wollte, dass also in der sowjetischen Militäradministration ein junger Landwirt, Offizier war, der um die Bedeutung von Züchtung und Saatgut wusste und auch den Namen Lemke kannte. Und der hat dafür gesorgt, dass eben Hans Lemke hierher zurückkam. Und dann hat mein Urgroßvater noch bis 1959 diesen Standort weitergeleitet.
Er starb in den 60er Jahren in Rostock.
Möchten Sie sich das Haus einmal angucken? Dann kann ich Ihnen ja mal die Zimmer im Obergeschoss zeigen. Ein kleines, feines Gutshaus sind wir.
Zu Gast auf dem Gut Settin, versteckt gelegen an einem kleinen mecklenburgischen See zwischen Feldern, Streuobstwiese und Wald. Karin Oertel-Hagge führt die Geschäfte in dem zweigeschossigen Backsteinhaus mit 9 Gästezimmern im Obergeschoss, jedes nach einem geografischen Thema mit originalen Reisemitbringseln gestaltet. Das Sahara-Zimmer, das Japan-Zimmer, das Bordeaux-Zimmer, eine Idee ihres Bruders, sagt Karin Oertel-Hagge.
Es war eine komplette Ruine, das Dach war kaputt und wir haben leider sehr viel Zeit mit der Treuhand verloren, muss ich doch mal so doch kritisch anmerken, weil wir wollten gerne das Dach auch schon mal abdecken, damit nicht noch mehr kaputt geht. Das war ja alles Holzbalken und wunderschöne Zimmer im Grunde genommen und Lehmwände, aber die Treuhand hatte das damals abgelehnt und dadurch wurde auch in der Nachwendezeit viel kaputt gemacht, auch teilweise mit den schönen alten Kachelöfen. Die haben natürlich drunter gelitten, weil immer Leute reingingen und irgendwas noch versuchten auszubauen, auch schöne Balken natürlich. Und wir haben dann 95 uns erst mit der Treuhand einigen können.
Heute lässt nur noch eine große Fotografie im Treppenaufgang erahnen, wie dieses Haus aussah, als die Geschwister es am 13. Oktober 1995 übernommen hatten.
Ich habe den Zustand damals auch fotografiert, auch innen drin. Ich bin noch mal reingegangen und habe gedacht, nee, das musst du aufnehmen, weil das glaubt dir nachher keiner mehr. Da sieht man nämlich hier die Löcher im Dach und gerade an den Kaminen oben, an den Schächten, wo es überall denn schon reinging.
Weitere Schwarz-Weiß-Bilder an der Wand zeigen Menschen auf dem Gut. Bildunterschrift hier, Settin 1944.
Also meine Großeltern lebten in Hamburg. Mein Großvater hat dieses Gebäude 1939 schon gekauft, weil er eben, ahnte, dass etwas passieren könnte und für seine Familie so ein Rückzugsgebäude, Hof kaufen wollte. Und das sind eben Bilder von 1944 noch. Hier ist meine Großmutter auf dem See mit meiner Cousine, mein Großvater mit der Kuh, hier vorm Stall mit den Pferden.
Wer darin zu DDR-Zeiten lebte, Flüchtlinge, sagt Karin Oertelhage.
Der Flüchtlingstreck ging ja direkt an Kriwitz vorbei und also damit hier in der Nähe. Und hier waren nachher 80, 90 Personen in dem Haus. Bis 1900, Anfang 80, war hier noch 2 Familien drin und dann stand es leer.
Nach der Wiedervereinigung 1990 erfuhr die in München lebende Karin Oertel, dass auch ihre Familie keinen Anspruch auf eine Rückübertragung ihres einstigen Settiner Eigentums hatte. Sie wollten es dennoch zurück.
Wir mussten es kaufen. Ja, wir haben eine Ruine gekauft. Ich will mal sagen, das Grundstück 2-mal bezahlt. Wir durften es also kaufen. Und dann haben wir eben 96 angefangen, das Haus zu entkernen. Und ab Gewölbekeller haben wir dann wieder innen drin alles neu hochgezogen.
Seit mehr als 20 Jahren leben Karin Oertel und ihr Mann, ein Landwirt, nun schon im mecklenburgischen Landkreis Ludwigslust-Parchim. Das Gut Settin hat die dreifache Mutter zu einer ausgesuchten Adresse für Geschäftstreffen und Fortbildungskurse entwickelt. Mehrere Männer und Frauen aus der ländlichen Umgebung finden hier fair bezahlte Arbeit.
So, jetzt gehen wir ins Gewächshaus. Das ist wirklich die Kinderstube für die Pflanzenzüchter. Hier fängt mit Handkreuzungen alles an.
Zurück in Malchow auf der Insel Pühl, wo Dietmar Brauer die Geschäfte des Familienunternehmens führt. Und zwar ganz im Sinne des 1945 enteigneten Urgroßvaters sowie von Großvater und Großmutter. Die hatten nach Kriegsende in Lübeck in der englischen Besatzungszone mit der Gründung der Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lemke KG von vorn begonnen. Dass er am 13. August 1991 als junger Kerl auf dem angestammten Familiensitz in Malchow als KPZ-Geschäftsführer anfangen konnte, das verdanke er in erster Linie den DDR-Revolutionären von 1989 und in zweiter Linie eine Entscheidung, die der Familienrat nach langem Ringen getroffen habe, sagt Dietmar Brauer. Im Spätherbst 1990 nämlich sei der erste Hinweis gekommen,
dass Malchow, wie eben alle Standorte des Kombinates und letztendlich ja wie die gesamte frühere DDR-Wirtschaft in Einzelteilen verkauft wird.
Es war dann wirklich ein Kauf oder war es eine Rückübertragung?
Nein, gar nicht. Das war ein Rückkauf und das war eine sehr, sehr große Investition. Und das war der andere Glücksfall, dass es dem Unternehmen dank eben weitsichtiger Entscheidungen meines Vaters und meiner Großmutter so gut ging, dass wir das auch finanziell leisten konnten ohne Fremde. Die größte Herausforderung war, meine Großmutter, die hier 10 Jahre gelebt hat, davon zu überzeugen, dass wir das jetzt kaufen müssen, dass uns das nicht zurückgegeben wird. Und das war wirklich für meine Großmutter ein ganz schwieriger Moment.
Das ist doch unseres,
das
oder?
Ist doch unseres und glaub doch nicht, dass ich dem zustimme.
Laut Rechtsanwalt Clemens Vogelsberg führte in Bodenreformfällen der einzige Weg über die Treuhand. Die war für die Privatisierung von DDR-Volkseigentum zuständig und schrieb es zum Kauf aus, auch die zuvor privaten landwirtschaftlichen Güter und Betriebe.
Dieses, das war doch mein Eigentum und jetzt soll ich es nochmal kaufen, ist ja doch der bundesdeutschen Rechtsordnung auf den ersten Blick ziemlich fremd. Insofern verstehe ich dieses Bauchgrimmen sehr gut, aber dies ist ja die eine Seite der Entscheidung. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ihr müsst natürlich dann eine andere Regelung schaffen und die hat der Gesetzgeber ja dann 1994 auch geschaffen, indem er das sogenannte Ausgleichsleistungsgesetz geschaffen hat, wo eine Geldleistung vorgesehen war, die natürlich weit entfernt von dem Verkehrswert der Grundstücke war und auch einen Anspruch auf Ankauf zu vergünstigten Bedingungen im Rahmen des Flächenerwerbs.
Das dafür immer noch nötige Eigenkapital konnte oder wollte nicht jeder aufbringen, weiß Clemens Vogelsberg, aber
ich meine schon, dass dies in einem ganz nennenswerten Umfang passiert ist, auch deswegen, weil viele Familien eben doch gesagt haben, auch wenn wir dafür Geld ausgeben müssen, uns ist es wichtiger, dann doch den alten Familiensitz wieder in unseren Besitz zu bekommen. Ich kenne mehrere Fälle in Mecklenburg-Vorpommern, wo sehr erfolgreich dann auch ganze landwirtschaftliche Betriebe neu gegründet oder wiedergegründet wurden von Rückkehrern, von den sogenannten Wiedereinrichtern.
Dagegen versperrte die deutsche Rechtsprechung einer Gruppe sämtliche Wiedergutmachungswege in Sachen Bodenreform, denn
das war ja ziemlich oft so, dass die Eigentümer der enteigneten Güter, dass die eine Funktion im Dritten Reich hatten.
Mit solchen Fällen hatte Clemens Vogelsberg bis Anfang der 2000er Jahre häufig zu tun. Er vertrat dabei das Landesamt für die Regelung offener Vermögensfragen Mecklenburg-Vorpommern.
Da haben wir teilweise auch bis zum Bundesverwaltungsgericht eine ganz erhebliche Anzahl von Prozessen geführt, genau über die Frage, ob jemand eine Ausgleichsleistung bekommt. oder ob ihm die zu versagen ist, weil sein Rechtsvorgänger letztlich dem nationalsozialistischen Regime Vorschub geleistet hat und dann nach der Vorstellung des Gesetzgebers, die ich teile, keine Wiedergutmachung erlangen sollte. Ich selber habe unter anderem einen geführt, wo es um den ersten Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium unter Hitler ging. Der hatte Grund und Boden und ist dann von den Sowjets enteignet worden. Und da hat sich dann genau diese Frage gestellt und die hat sich in mehreren, auch prominenten Fällen gestellt.
Das Bundesverfassungsgericht entschied später, dass das Wirken eines Landwirtschaftsstaatssekretärs zur NS-Zeit als nicht so gravierend einzuschätzen sei wie das eines Ministers. Nur im letzten Fall gingen die Rechtsnachfolger leer aus. Ebenfalls eine relevante Frage für die Rückübertragung von Alteigentum: fand eine Enteignung zur Zeit der Nazis statt oder erst später in der Zeit zwischen dem Kriegsende 1945 und der DDR-Gründung 4 Jahre später? Eine solche historische Rekonstruierung erfolgte im Fall der Familie Fürst zu Putbus. Dieser gehörten rund 18.000 Hektar Ackerland sowie ein Schloss und Gutshäuser auf der vorpommerschen Ostseeinsel Rügen. Zu diesem besonders komplizierten Fall sagt Clemens Vogelsberg:
Fürst zu Putbus hat ja ganz massiv, also ungefähr ein Drittel der Flächen auf Rügen zur Rückübertragung beantragt, weil da die Besonderheit war, dass sein Vater tatsächlich in einem Konzentrationslager umgekommen ist.
Der Sohn machte Rückübertragungsansprüche geltend, weil schon die Nationalsozialisten im Dritten Reich die Vermögenswerte des Vaters auf der Insel Rügen unter Zwangsverwaltung gestellt hatten.
Da gab es einen langen Prozess darüber, was denn vorrangig wäre und vor allen Dingen, ob denn tatsächlich dort der Vater des Fürsten zu Putbus tatsächlich sein Vermögen aufgrund seiner Inhaftierung und seines späteren Todes sogar im KZ verloren hat oder ob er es erst durch eine sowjetische Enteignung verloren hat. Letzteres ist dann nach langen, langen Prozessen rechtskräftig festgestellt worden.
Eine bittere Niederlage für den prozessierenden Sohn, der den Weg des Rückkaufs nicht beschritten hat. Erst nach dessen Tod 2004 entschlossen sich seine Erben, einen Teil des Rügener Alteigentums zu kaufen, zu sanieren und selbst auf der Insel zu leben. Wie das wiedervereinte Deutschland mit der Bodenreformenteignung umgegangen ist, das war für viele Alteigentümer schmerzhaft. Dennoch konnten Kritiker nie so recht erklären, worin denn eine gerechte und zugleich gesellschaftlich verträgliche Alternative bestanden hätte. Familien wie die von Karin Oertel und Dietmar Brauer waren letztlich willens und in der Lage, den Lauf der Geschichte zu akzeptieren und das Beste aus den Umständen zu machen. Sie brachten nicht nur Geld in mecklenburgische Dörfer, sondern auch Arbeitsmöglichkeiten und kulturelles Leben. Sie blieben, bauten auf, gründeten dort ihre Familien. Und das lernten mit der Zeit auch die alteingesessenen Dorfbewohner schätzen, sagt Clemens Vogelsberg.
Oftmals sind am Anfang Ressentiments da gewesen, die man erst überwinden musste, aber die sind auch überwunden worden. Die gemeinsame Erklärung der beiden Regierungen aus dem Juni 1990 hat ja so vollmundig erklärt, die Aufgabe ist ein sozialverträglicher Ausgleich der beteiligten Interessen. Und das ist mit wenigen Worten wirklich die Aufgabe gewesen, die sich damals gestellt hat. Und die ist, auch wenn man in Details des Wiedervereinigungsrechts bestimmt streiten kann, ob das so glücklich gelaufen ist. Aber insgesamt kann man nach 30 Jahren, glaube ich, sagen, dieser sozialverträgliche Ausgleich der beteiligten Interessen ist in vielen Bereichen wirklich gelungen.
Das war der Hintergrund. Enteignung und Besitz. Die Bodenreform Ost und ihre Folgen. Eine Sendung von Silke Hasselmann. Redaktion Christoph Schäfer.